Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. So heißt es im Psalm 133, Vers 1. Im letzten Jahr ist ein zumindest anfangs viel beachtetes Buch erschienen von Heribert Schwan und Jens und Tillmann Jens. Das heißt Vermächtnis, die Kohl-Protokolle. Das sind von dem Altkanzler Helmut Kohl. Nach einigen juristischen Hin und Her durfte ein geringer Teil der Tonbandaufzeichnungen, die über Monate in Kohls Haus in Ludwigshafen entstanden sind, in dem Buch veröffentlicht werden. Von ganz besonderer Bedeutung sind hierbei natürlich die vielen Zitate, welche Helmut Kohl über verschiedene bekannte Persönlichkeiten geäußert hat. Ich habe das Buch zum Großteil gelesen und mich hinterher gefragt, ob es in der Politik überhaupt Freundschaften gibt. Zumindest in der eigenen Partei. Was Helmut Kohl geschildert hat, zum Beispiel über Angela Merkel, Richard von Weizsäcker, die Ministerpräsidenten Späth und Stoltenberg oder auch den früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten und Bundespräsidenten AD Christian Wulff, ist schon sehr aufschlussreich. Man bekommt fast den Eindruck, dass in der CDU, aber das dürfte wahrscheinlich in anderen Parteien nicht anders sein, jeder gegen jeden kämpft. Also wahre Freundschaft scheint in der Politik eher selten zu sein. Aber ich denke, dass dies in anderen Berufen auch nicht sehr viel besser aussieht. Und einen echten Zusammenhalt findet man auch in der Schule oder Nachbarschaft selten. Und wenn wir ehrlich sind, auch nicht in der Familie, zumindest im weiteren Kreis der Familie. Von daher kann die Frage aufkommen, gibt es sowas überhaupt? Freundschaft in einer größeren Gruppe, echter Zusammenhalt, wo einer für den anderen da ist, ohne den eigenen Vorteil im Blick zu haben? Hat Lukas das wirklich korrekt wiedergegeben oder was meint er damit, wenn er schreibt, dass sie ein Herz und eine Seele waren? Ich möchte jetzt dazu den Predigttext lesen für heute Morgen, der auch auf dem Gottesdienstplatz abgedruckt ist. Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Das Thema lautet, die ersten Christen, eine außergewöhnliche Gemeinschaft. Wir wollen uns heute Morgen anschauen, was diese Gemeinschaft auszeichnet, warum sie überhaupt zusammengekommen sind, wonach haben sie getrachtet und was hat sie angetrieben. Der erste Punkt heute Morgen lautet, die gemeinsame Ausrichtung auf den auferstandenen Herrn. Lukas schreibt, dass die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Niemand sagte von seinen Gütern, dass sie nur ihm allein gehören, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Die Gemeinde war mittlerweile auf über 5000 Männer angewachsen, Frauen und Kinder noch gar nicht mitgezählt. Sie trafen sich in der Halle Salomos im Tempel. Was Lukas hier schildert, möchte ich mal als verschworene Gemeinschaft bezeichnen. In Apostelgeschichte 2, die Verse 42 folgende, wird berichtet, weshalb sie zusammengekommen sind. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das waren die Haupttätigkeiten, die sie verübt hatten. Sie waren einmütig beieinander, also keine Lehrunterschiede. Reformierte, Lutheraner, Pietisten, Landeskirche, ja, nein. Sie feierten sogar das Abendmahl hier und dort in den Häusern. Nicht nur einmal im Monat zu einer festgelegten Zeit. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude. In der Tat ein sehr einladendes, erfrischendes Christentum. Sie gaben sich für Christus und die anderen hin. Es war ihr Lebensinhalt. Jesus spricht im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, dem wird mein Vater ehren. Nachfolge hängt mit Dienst zusammen. Und doch ist es ja im Alltag gar nicht immer so einfach zu erkennen, wo Jesus denn nun ist. Manche Wege sind auch selbst gewählt. Doch es gibt Aussagen in der Bibel, aus denen hervorgeht, wo Jesus wirklich ist. Zum Beispiel Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei sich im Namen Jesu versammeln, da haben sie die Zusage, dass Jesus mitten unter ihnen ist. Das muss nicht unbedingt in der Gemeinde sein, das kann auch in der Familie geschehen, zum Beispiel bei den Eheleuten. Und doch ist gerade in diesem Abschnitt, Matthäus 18, 15 bis 20, ein besonderes Augenmerk auf die Gemeinde gelegt. Wer die Gegenwart Jesu sucht, ist auf jeden Fall in einer Gemeinde von Gläubigen richtig. Je häufiger, desto besser. Ich glaube, dass dies auch dem Willen Jesu entspricht. Wenn jemand im Alltag mit seinem Glauben allein auf weiter Flur steht, sollte er sich Gedanken machen, wie er diese Situation verbessern kann. Die Gemeindeveranstaltungen besuchen, Treffen mit Brüdern oder Schwestern, vielleicht telefonieren. Selbst im Internet gibt es christliche Foren, gute und weniger gute, oder vielleicht auch mal einen Brief schreiben. Als ich noch jung im Glauben war, wurde mir mitgeteilt, allein geht man ein. Christen brauchen die Gemeinschaft. In Matthäus 18, Vers 19 heißt es, wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Dies kann sogar am Telefon geschehen. Die ersten Christen in Jerusalem hatten das Vorrecht, dass sie zu dieser außergewöhnlichen Gemeinde mit so vielen Menschen gehören durften. Sie waren sogar dazu bereit, ihre Güter untereinander zu teilen, sodass keiner Mangel zu leiden brauchte. Lukas trifft es ganz gut mit der Bezeichnung, die Menge war ein Herz und eine Seele. Und das, obwohl sie so viele waren. Sehr viele werden sich in der Gemeinde erst näher kennengelernt haben und kannten sie vorher gar nicht. Erwähnen muss man sicherlich auch, dass zu diesem Zeitpunkt der Übertritt zum christlichen Glauben den Ausschluss aus dem jüdischen Umfeld die soziale Ächtung bedeutete. Von daher gesehen waren bestimmt viele froh, dass sie jetzt zu dieser neu entstandenen Gemeinde gehören durften. Und doch möchte ich zwischendurch die Frage stellen, gibt es solch eine außergewöhnliche Gemeinschaft, diese Hilfsbereitschaft, wenn überhaupt nur unter Christen, oder ist so etwas nicht auch woanders zu finden? In manchen Zelten wird gefeiert bis zum Sonnenaufgang. Die Menschen machen einen fröhlichen, ausgelassenen Eindruck. Im zweiten Buch Mose wird berichtet, dass die Israeliten nach ihrer Befreiung sich am Berg Sinai lagerten, während ihr Anführer Mose auf dem Berg war, um die Gesetzestafeln zu empfangen. Als das Volk nun sah, dass Mose länger wegblieb und wohl nicht wiederkommen würde, gingen sie zu seinem Bruder Aaron und sprachen zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Religiöse Menschen, oder nicht? Aaron lässt sich die goldenen Ohrringe geben, bildet das Gold in einer Form und macht daraus ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das ist alles nachzulesen in 2. Mose 32. Und in Vers 5 heißt es dort: Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist es Herrn Fest. Manche konnten wahrscheinlich vor lauter Vorfreude nachts gar nicht schlafen. Und dann brach der nächste Morgen an. Sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer an. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Dann ging die Post richtig ab. Es sieht so aus, als ob sie alle an dieser religiösen Feier einmütig teilnahmen. Alle hatten etwas gegeben, damit das goldene Kalb angefertigt werden konnte. Dem wendeten sie sich nun zu. Ja, sie konnten auch gut feiern. Doch was war das Ergebnis dieser Feier? Der Herr teilte Mose mit, wie zuchtlos das Volk geworden war. Mose kam vom Berg herunter, wurde zornig und ließ das Kalb im Feuer zerschmelzen. Am Ende des Tages sind dann 3000 Männer getötet worden als Strafe ihres Abfalls von Gott. Es war ein eigenmächtiger Gottesdienst. Natürlich können auch Nichtchristen auf den ersten Blick einmütig feiern. Allerdings steht dies nicht unter dem Zeichen Gottes. In Mekka ist es ja schon mehrfach zur Katastrophe gekommen, weil dort während der Wallfahrt Menschen verstorben sind, weil es einfach zu voll gewesen ist. Doch vielleicht sind die ersten Christen in Jerusalem ja auch aus anderen Gründen zusammengekommen. Irgendwo mussten sie ja hin. Vielleicht wollten manche der Einsamkeit entgehen. Der Grund ihres Zusammenkommens und der damit verbundenen Gemeinschaft wird in Vers 32 genannt. Die Menge der Gläubigen. Also derjenigen, die an Jesus Christus glauben. Sie hatten eine gemeinsame Ausrichtung auf den Herrn Jesus Christus. Auf dieser Grundlage kam die Gemeinde zusammen und wuchs weiter. Das hat sich bis heute nicht geändert. Christen zu allen Zeiten haben eines gemein. Sie haben ein persönliches Erlebnis mit ihrem Herrn Jesus Christus. Sie treffen gedanklich an einem Ort zusammen, an dem Hügel Golgatha, dort, wo Jesus gekreuzigt wurde. In der ersten Gemeinde waren noch Menschen, die Jesus persönlich gekannt hatten, sogar die Kreuzigung miterlebt hatten, und andere, die unmittelbar von seinen Jüngern die Berichte über Jesu Leben gehört hatten. Und so wurde die Botschaft, hauptsächlich durch die Bibel, von Generation zu Generation weitergegeben. Golgatha ist der Ort, der die Christen aller Zeiten verbindet. Dort wurde Jesus Christus gekreuzigt für unsere Schuld und in ein Felsengrab gelegt. Am dritten Tag ist Jesus Christus von den Toten auferstanden und auch alle Christen sind dort vom Tod auferweckt worden. Und zwar vom geistlichen Tod. Uns alle vereint dieses gemeinsame Erlebnis von Golgatha, auferweckt aus dem geistlichen Tod zu einem neuen Leben. Wir alle waren tot durch unsere Übertretungen und Sünden, getrennt vom lebendigen Gott. Körperlich lebendig, geistlich tot. In der Geschichte vom verlorenen Sohn bringt der Vater dies selbst zum Ausdruck, Lukas 15, Vers 24. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Du darfst leben, ewig leben. Und Jesus hat dir seinen Heiligen Geist dazu gegeben, der dich dazu befähigt, dieses neue Leben zu seiner Ehre zu gestalten. Du bist ein neuer Mensch geworden. Jesus möchte dich immer wieder neu verändern. Du darfst dich ihm anvertrauen und musst es nicht aus eigener Kraft versuchen. Und wenn du diese Auferweckung aus dem Toten noch nicht erlebt hast und dich im geistlichen Tod befindest, obwohl du heute Morgen hier sitzt, dann möchte ich dir ein Wort des Apostel Paulus zurufen, 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst dich versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Christen sind Menschen, die gläubig geworden sind an Jesus Christus, versöhnte Leute. Das ist die gemeinsame Grundlage und Ausrichtung. Von daher kann Gemeinschaft in der christlichen Gemeinde gelebt und gestaltet werden. Nach außen hin konnten die Apostel diese Botschaft von der Auferstehung Jesu mit großer Kraft und Vollmacht bezeugen. Trotz der großen Menge, die mittlerweile zur Gemeinde gehörte, vernachlässigten sie die Mission nicht. Ich komme nun zum zweiten Punkt. Eine bedingungslose Fürsorge. Der gemeinsame Glaube an Jesus Christus und die Erneuerung des Lebens durch den Heiligen Geist waren der Motor für die Verhaltensweisen der Gläubigen, die in diesem Abschnitt so eindrucksvoll beschrieben werden. Sie waren ein Herz und eine Seele, es war ihnen alles gemeinsam, es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte, man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und dieses auch nicht etwa deswegen, um der ungläubigen Nachbarschaft zu zeigen, wie schön Christen ihr Zusammenleben in der Gemeinde gestalten können oder zu protzen mit dem, was einige haben, sondern weil man die Notwendigkeit erkannte, dass die gemeinsamen Güter untereinander aufgeteilt werden sollen. Christen haben einen gemeinsamen Vater im Himmel, sind demnach seine Kinder und somit Geschwister untereinander, wie in einer richtig großen Familie. Als ich früher noch zu Hause lebte, bei meinen Eltern, da habe ich mich an den Küchenschränken immer fleißig bedient, weil ich wusste, das gehört uns allen gemeinsam. Und so möchte ich uns heute Morgen recht herzlich willkommen heißen zu unserer gemeinsamen Familienfeier. Ich bin davon überzeugt, dass die Vorgehensweise der ersten Christen in Jerusalem die richtige ist und den Vorstellungen der Bibel entspricht. Aufeinander Acht zu geben, zu schauen, ob jemand Mangel hat und nach Möglichkeit zu beheben. Das muss nicht nur im Materiellen so sein. Manchmal wird Hilfe im Alltag ganz praktisch benötigt. Beim Einkaufen, Begleitung zum Arzt, Behördengänge, Nachhilfe, Reparaturen und ähnliches. Die damaligen Christen achteten darauf, dass keiner unter ihnen Mangel hatte, dass ein jeder bekam, was er nötig hatte. Sie stellten die dafür benötigten Mittel bereit. Und gerade hierin wird ihr Leben vom Glauben und letztlich von der Liebe bestimmt gewesen sein. Jesus gab seinen Jüngern ein neues Gebot, nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier steht nicht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr um die rechte Lehre oder andere Dinge streitet, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt. Und auch hier werde ich wieder zu Christus getrieben, der uns geliebt hat und liebt. Er muss mir diese Liebe schenken, denn aus mir heraus habe ich sie nicht, besonders dann nicht, wenn mir der andere auf den Wecker geht. Zur Lieblosigkeit tritt dann noch die Ungeduld, mangelnde Vergebungsbereitschaft bis hin zur Gleichgültigkeit. Irgendwann ist mir der Bruder oder die Schwester dann egal. Muss er selber zusehen, wie er klarkommt. Doch das lehrt Jesus nicht. Und so haben auch die damaligen Gläubigen nicht gehandelt. Ihr Leben war von Fürsorge und Anteilnahme bestimmt. Jesus gibt uns das Gebot, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und wer wirklich liebt, der handelt auch dementsprechend. Wenn sich ein junger Mann in eine junge Frau verliebt, dann muss er nicht ständig daran erinnert werden, dann muss jemand kommen und ihn darauf hinweisen, doch jetzt mal seine Freundin wieder zu besuchen oder wenigstens mal anzurufen. Da kommt er von ganz alleine drauf. Er denkt den ganzen Tag an nichts anderes. Er hat ein natürliches Verlangen, so oft wie möglich mit seiner Freundin zusammen zu sein. Es gibt unterschiedliche Arten von Liebe. Wer von der Liebe zu Christus angetrieben ist, der möchte gerne helfen und der kommt auch gerne zur Gemeinde. Da herrscht Freude unter Gottes Wort. In Johannes 15, 9 bis 11, dem Text aus der Schriftlesung, heißt es: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das sind nicht meine Worte. Das sind Jesu Worte an dich persönlich. Der Heiland der Welt richtet diese Worte an dich. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, fuhr er 40 Tage später in den Himmel auf und sitzt dort zur Rechten Gottes auf seinem Thron. Von dort kann er durch seinen Geist zu dir sprechen. Christi Himmelfahrt ist erstaunlicherweise immer noch ein Feiertag in Deutschland, sogar bundesweit. Und er ist in gewisser Weise tatsächlich der Vatertag, jedoch nicht entsprechend der Vorstellung vieler in Deutschland, wo manche schon mittags so betrunken sind, dass sie nicht mehr gehen können. Vatertag in der Hinsicht, dass Jesus zum Vater im Himmel aufgefahren und zurückgekehrt ist. Von dort ruft er dir zu: Bleibe in meiner Liebe. Wenn du meine Gebote hältst, so bleibst du in meiner Liebe. Jesus möchte, dass seine Freude in dir bleibe, ja, dass sie vollkommen werde. Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben. Dies nahmen offensichtlich auch die ersten Christen ernst. In Römer 13, die Verse 8 bis 10, schreibt Paulus es so: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, 2. Mose 20, 13 bis 17, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Du musst dich nicht mehr krampfhaft bemühen, die 10 Gebote einzuhalten, um bei Gott ein paar Pluspunkte zu bekommen. Kein Mensch kann die 10 Gebote einhalten. Nur Jesus allein hat das Gesetz erfüllt. Deine Aufgabe ist es, deinen Nächsten zu lieben, besonders deine Geschwister im Glauben. Diese Liebe bekommst du, wenn du in Jesus bleibst. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Selbstverständlich gehört dazu, dass ich auch für den anderen sorge, mit dazu beitrage, dass er keinen Mangel hat und das bekommt, was er benötigt. Ein Kapitel vorher im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 12, Vers 9, die Liebe sei ohne falsch, also ehrlich, ungeheuchelt. Das, was wir in der Gemeinde tun, soll auch wirklich aus Liebe heraus geschehen. Vielleicht kennst du das auch. Du denkst, eigentlich müsste ich mit dem XY mal wieder ein Gespräch führen, doch der versteht die Hälfte ja gar nicht. Aber gut, er ist schließlich auch Christ, da muss ich mich dieser Aufgabe jetzt mal stellen. Oder man fragt, wer kommt denn zu dieser Veranstaltung alles hin und hilft mit? Fast alle? Na, dann werde ich wohl auch kommen. Solche oder ähnliche Situationen werden dann eher aus einer Art Pflichtbewusstsein wahrgenommen. Doch dies meint Paulus nicht. Die Liebe soll echt sein, aus dem Herzen kommen. Die Liebe achtet auf den anderen, sieht auf das, was er wirklich benötigt. Und obwohl die Gemeinde in Jerusalem eine solch große Menge war, hat es dort funktioniert. Lukas schreibt, dass große Gnade bei ihnen allen war. Man hat die gegenseitige Zuwendung nicht abhängig gemacht vom Glaubensstand, von Sympathie, vom Berufsstand oder Herkunft, sondern ihre Fürsorge war bedingungslos. Sie waren verbunden in Christus. Hast du solche Liebe? Oder verspürst du vielleicht einen Mangel? Falls ja, wende dich an Jesus im Gebet und lass deine Liebe erneuern. Du wirst einen Blick bekommen für die Bedürfnisse und Nöte deines Nächsten. So komme ich jetzt noch zum dritten und letzten Punkt, völlige Hingabe. Wenn wir diesen Textabschnitt lesen oder auch Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, stellen wir fest, dass die damaligen Christen nicht nur hin und wieder in der Gemeinde aufgetaucht sind und sich dann eingebracht haben, sondern sie waren täglich da zusammen versammelt in einer sehr großen Gemeinschaft. Sie waren Teil des Ganzen. Eine absolut lebendige Gemeinde, eine neue Gemeinschaft. Sie haben sich ganz in diese Gemeinschaft hineingegeben mit allem, was sie hatten. Es gehörte ihnen nicht nur alles gemeinsam und man schaute sich nach den Bedürftigen ihrer Mitte rum, nein, sondern sogar, wer Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte den erzielten Gewinn den Aposteln zur Verwaltung. Nachzulesen in den Versen 34 und 37 oder auch in Apostelgeschichte 2, Vers 45. Welch ein Vertrauen und welch eine Freude müssen diese Menschen in Christus gehabt haben, dass sie sich der Gemeinde ganz zur Verfügung stellten mit allem, was sie hatten und besaßen. Diese Christen gaben sich Gott und der Gemeinde völlig hin. Es war ihr Ein und Alles. Doch auch dies wäre aus eigener Kraft nicht möglich gewesen. Ihr Verhalten weist erneut auf die Liebe Jesu. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth sein hohes Lied der Liebe. Darin heißt es 1. Korinther 13, 2 und 3. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und dann weiter. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe oder auch der Gemeinde und die gäbe es dann weiter und ließe mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Wenn uns dies erst einmal kennzeichnen würde, alle Geheimnisse wissen, alle Erkenntnis besitzen, Glaube der Berge versetzt, alle meine Habe den Armen zu geben, dann sähe es in unseren Gemeinden wesentlich besser aus. Und doch, haben wir die Liebe nicht, ist uns dies alles nichts nütze. Ohne die Liebe Jesu bin ich nichts und ohne die Liebe Jesu bist du auch nichts. Von daher ist es so dringend erforderlich, dass uns die Liebe Christi bestimmt. Es gibt natürlich auch Nichtchristen, die sehr viel spenden für Arme aus unterschiedlicher Motivation heraus. Am 2. Oktober 2014 ist der Schuhunternehmer Dr. Heinz Horst Deichmann verstorben. Er war der Gründer des Missionswerkes Wort und Tat, welches sich um Menschen in Not kümmert. Wenige Wochen vor seinem Tod erklärte Herr Deichmann in seinem letzten Interview einer Journalistin, wie er das Wirken Jesu in seinem Leben erfuhr. Er hat mich berufen und zu einem sinnvollen Leben befreit. Er hat mir Gaben und Möglichkeiten geschenkt und mir gleichzeitig Verantwortung und Aufgaben übertragen. Ich habe versucht, seinem Willen Raum zu geben in meinem Umfeld. Wo es nicht gelungen ist, da durfte und darf ich mit seiner Vergebung rechnen. Das ist es. Jesus hat mich berufen und zu einem sinnvollen Leben befreit. Er schenkt mir Gaben und Möglichkeiten. Ich muss mich nicht nur ständig um mich selbst drehen. Jesus weitet meinen Blick. Kommen wir noch einmal zurück zu unserem Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Hier wird nun erstmals ein Mann erwähnt, der uns etwas in der Apostelgeschichte begleiten wird. Josef, dem die Apostel den Beinamen Barnabas gaben. Ich würde gerne noch viel mehr über diesen Menschen erfahren, doch mit Beginn des 16. Kapitels endet die Berichterstattung über ihn. Schade. In Vers 36 wird es erwähnt, Josef war ein Levit. Er gehörte also zu einem Priesterstamm. Geboren wurde er in Zypern, keine Ahnung, wie er nach Jerusalem gekommen ist. Als die Apostel ihn näher kennengelernt hatten, nannten sie ihn Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Sie erkannten offensichtlich bei ihm, dass er kein Einzelgänger war. Er hatte die Gabe, Menschen in der Gemeinde zu trösten, sie zu ermutigen und aufzubauen. Barnabas nahm Anteil an ihrem Leben. Darüber hinaus gehörte er auch zu denen, die einen Acker hatten und die Freiheit bekamen, diesen zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu bringen. Wir müssen uns dies mal vorstellen. Diese Menschen verkauften ihre Äcker oder Häuser und brachten den Erlös zu den Aposteln, damit die es für diejenigen verwendeten, die es nötig hatten. Damit gingen sie ein hohes Risiko ein. Sollte es mit der Gemeinde irgendwann einmal nicht mehr funktionieren, dann haben sie keine Altersvorsorge mehr und sind im Grunde genommen pleite. Das Einzige, was sie besaßen, war ihr Glaube an Jesus und die Gemeinde. Sie gaben sich selber völlig hin, mit ihrer Kraft, ihren Fähigkeiten, ihrer Zeit, ihrem Besitz, ja, mit ihrer ganzen Person, für Jesus und seine Gemeinde. Sie hatten die Brücken hinter sich abgebrochen. Ich habe diesen Textabschnitt mehrmals auch in unterschiedlicher Übersetzung gelesen und mich zwischendurch gefragt, ob das wirklich so stimmt. Ob ich zu der richtigen Erkenntnis gelangt bin. Kann das wirklich sein? Doch ich musste bei meinem Verständnis bleiben. Ich glaube, dass es sich tatsächlich so zugetragen hat, wie ich es in meiner Predigt geschildert habe. Schwer fassbar für uns heutzutage. Die Gläubigen gaben sich völlig hin, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, es gibt noch echten Zusammenhalt und wahre Freundschaft, auch in heutigen Gemeinden. Mag es in der Welt oft drunter und drüber gehen, in christlichen Gemeinden muss es nicht so sein. Für mich war es sehr erfreulich, dass ich im letzten Jahr an der Josia-Konferenz teilnehmen durfte, eine Konferenz für junge Leute bis 30 Jahre. Zeitweise waren 300 Menschen anwesend, doch ich konnte spüren und beobachten, dass hier etwas anders war, als ich sonst manchmal beobachte. Ein Interesse an geistlichen Themen, der Umgang miteinander und auch der Zusammenhalt lassen mich diese Konferenz positiv in Erinnerung behalten. Menschen finden in einer Gemeinde zueinander, weil sie eine gemeinsame Grundlage haben. Sie glauben an Jesus Christus und stehen in einer Verbindung zu ihm. Jesus erneuert ihr Leben. Er schenkt uns einen anderen Blick für den Nächsten. Er befähigt dich und mich zur Fürsorge und Anteilnahme. Eine völlige Hingabe wird möglich aus Liebe heraus. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Amen.